Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Jerome Braun und ich darf Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge des Kinderschutz-Podcasts begrüßen. Heute sozusagen mit doppelter Freude. Ah, ich muss mich gleich korrigieren. Dreifacher Freude. Denn bei mir sind Sonja Blattmann, Karin Derks und ich glaube vielleicht auch später irgendwann der kleine Fritzi Friedlich. Da bin ich ja auch mal gespannt, was es mit dem kleinen Hund auf sich hat. Ja, ich darf die beiden erstmal vorstellen, bevor wir in unser Gespräch einsteigen. Karin Derks ist Regisseurin, Theaterpädagogin, Musikerin und ich glaube seit über 40 Jahren ungefähr tätig in dem Bereich. Also seit 1997, wo sie in Moers ein Kinder- und Jugendtheater gegründet hat und ist sie aktiv und immer rastlos, glaube ich, wenn es um den Kinderschutz und die kreativen Dinge für die Kinder geht. Dann darf ich natürlich Sonja Blattmann begrüßen. Ich glaube, in der Szene und weit darüber hinaus gibt es niemand, der sie nicht kennt. Zumindest, wenn nicht persönlich, die Bücher und Lieder und CDs. Ich kann auch hier gleich schon auf ein Buch schauen. Ich bin doch keine Zuckermaus, habe ich hier. Unter anderem in unserer starken Kinderkiste der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel. Ja, ein großes Projekt, was wir mit Petze machen. Darum geht es aber heute gar nicht. Aber ich freue mich natürlich sehr, die Autorin und Liedermacherin begrüßen zu dürfen. Und wenn man auf ihre Vita schaut, und das merke ich auch jetzt schon, so bei dem kleinen Vorgespräch, was wir eben hatten. Humor und Fantasie, sagt sie, ist ihr liebstes Handwerk. Also ich freue mich wirklich sehr, mit Ihnen beiden jetzt einzusteigen. Und würde wahnsinnig gerne mit der Idee starten. Wir sagen ja, mit unserem Kinderschutz-Podcast wollen wir Schubladen öffnen, die vielleicht nicht immer geöffnet werden und vielleicht auch bestimmte Mythen, die es in unserem Themenfeld gibt, auch mal auflösen. Und da Sie ja wahnsinnig viel unterwegs sind, normalerweise in Kitas, Schulen, Jugendeinrichtungen mit dem Mutzentrum, würde mich wahnsinnig interessieren, vielleicht Frau Blattmann als erstes, was ist denn so die häufigste Frage, die von Lehrkräften kommt, wenn sie in Schulen oder Kindergärten sind, die vielleicht auch Kopfschütteln immer noch auslöst? Was passiert denn da so, wenn vielleicht nach der Aufführung oder so die Eltern bzw. die Lehrkräfte auf sie zukommen?
Ja, also wenn es Lehrkräfte sind in der Grundschule oder weiterführenden Schulen, wo wir unterwegs sind oder auch in Fördereinrichtungen, ist es tatsächlich immer wieder so die Frage, können wir irgendwie was merken, zeigen uns Kinder, Jugendliche, dass sie in Not sind, kann man in irgendeiner Form sexualisierte Gewalt erkennen, das ist dann immer meistens als erste Frage so präsent, ja. Und das ist schon verwunderlich in der Kontaktaufnahme auch immer, weil inzwischen haben wir ja schon auch einige Schulen, die mit Schutzkonzepten ausgerüstet sind, es hat sich ja in den letzten Jahren wirklich unglaublich viel auch getan, das muss man wirklich auch sagen, darauf können wir alle, die im Kinderschutz arbeiten, stolz sein. Gibt immer noch viel Luft nach oben und viel Baustelle, das ist gar keine Frage, aber wir wollen ja auch, das ist ja auch ein präventiver Gedanke, auf das gucken, was schon ist. Ja. Und es überrascht uns aber immer wieder und dass doch für manche das Thema tatsächlich auch jedes Mal immer wieder neu ist. Also so, das ist so eine Nische, wie lange gibt's jetzt schon? Ich bin doch keine Zuckermaus, 27 Jahre. Ja. Und trotzdem ist es oft so in Elternveranstaltungen zum Beispiel oder auch in Schulen, dass wir sagen, ah, wir wussten gar nicht, dass man auch so mit Kindern arbeiten kann zu dem Thema, dass es keine Angst macht, dass es stärkend ist. Und dann ist das für die wirklich eine neue Botschaft. Also für uns ist es, wir bringen immer wieder was Neues. Ja. Aber die andere Sache ist, ich glaube, das wird einfach noch lange so gehen, weil es einfach Tabuthemen sind. Und da spielt so eine bestimmte Dynamik einfach eine Rolle. Bei allen.
Ich sage immer, also würde ich tatsächlich auch unterschreiben, auf der einen Seite, dass viel passiert ist, aber auf der anderen Seite, dass man teilweise auch noch so, ja, leider Gottes auch naiv und gutgläubig auch an die Thematik rangeht. Frau Derks, was erleben Sie da? Auch ich bringe immer, und das wird in jeder Folge wahrscheinlich kommen von mir, diesen Satz, wenn man auch im Fernsehen wieder eine Berichterstattung sieht, na, dass sowas bei uns passiert, ja, das hätten wir ja nie geglaubt. Ja, das bei uns, das kann doch gar nicht sein. Kommt diese Haltung Ihnen auch immer noch, wenn Sie unterwegs sind im Land, entgegen?
Das ist immer wieder, man kann schon fast sagen, das ist ein Standardsatz. Wenn wir in kleineren Dörfern sind oder kleineren Städten, dann sagen sie immer, ja, das passiert in den Großstädten. Also bei uns passiert das nicht. In den Großstädten sagen sie, ja, das passiert auf den Dörfern. Bei uns passiert das nicht. Also ne, das ist, ja, es ist immer bei den anderen, nicht bei uns. Und genau.
Aber das passiert im Sport und beim Sport heißt, ne, im Sport passiert es nicht.
Genau, ne? Genau. Ist also immer, das ist immer bei den anderen. Und ja, und wenn man dann einfach so dahinter guckt, dann ist es einfach auch tatsächlich kein Thema. Es ist, also wir erleben es immer wieder, wir kommen in Einrichtungen, da sind wir schon froh, wenn sie überhaupt was davon gehört haben. Na, Literatur findet man dann überhaupt nicht und es ist auch bis zu dem Zeitpunkt kein Thema. Also das Tollste ist, wenn sie sich dann über Gefühle unterhalten. Na, wenn Gefühle das Thema ist. So, und damit hat sich's dann aber auch. Also wenn wir uns dem Körper nähern, dann ist es mit ganz großen Vorbehalten versehen immer.
Und man benutzt immer noch die Kosenamen für die Geschlechtsteile und solche Dinge wahrscheinlich. Ja. Warum machen Sie beide das dann überhaupt schon so lange? Verzweifelt man da nicht? Oder Sie sind ja so positiv. Ja. Warum macht man das?
Also bei mir ist es einfach, ich habe auch in meiner Theaterarbeit liegen mir immer die Kinder am Herzen. Und es müssen ja Menschen da sein, die für Kinder einstehen. Und ja, also auch wenn es ein abgedroschener Satz ist, Kinder sind unsere Zukunft, sind unsere Gegenwart, sind unsere Zukunft. Und ich kann da einen Teil zu beitragen, dass es vielleicht, ja, vielleicht besser wird, anders wird, dass man den Kindern, also ich sage immer, wenn man den Kindern ein Rüstzeug mit an die Hand gibt fürs Leben, ne? Da reden wir jetzt noch nicht mal von einem Worst Case, sondern einfach ein Rüstzeug an die Hand gibt. Dann, und es funktioniert, dann ist das super. Und der Fokus ist für uns immer die Kinder. Und die Kinder, es geht nicht ohne Eltern, es geht nicht ohne die Erwachsenen. Von daher gesehen ist es einfach ein komplexes Thema. Und es ist immer nach einer Veranstaltung ist vor der nächsten Veranstaltung einfach. Es ist immer wieder neu und wir kommen wieder, immer wieder in, werden wir damit konfrontiert, dass wir Neuland betreten. Und das kann eigentlich fast gar nicht sein, aber es ist so.
Wenn ich mir jetzt angucke, jetzt schon so lange und über 30 Jahre in der Präventionsarbeit, eigentlich müssten ja eben die Kinder, die damals Präventionsarbeit auch erlebt haben, ja heute vielleicht anders, das sind ja junge Eltern teilweise. Also von daher auf die Schublade zurückzukommen, dass dann man immer wieder von vorne anfängt, ist eigentlich schade und erschreckend teilweise. Müsste es nicht auch Prävention viel mehr für Eltern geben, also quasi so ein bisschen eine Lebensbegleitung zu dem Thema. Vielleicht hört Prävention auch zu früh auf. Natürlich ist es erstmal toll. Ich meine, wir sind ja selbst aktiv in der Kita, dann in der Grundschule, in den Jugendeinrichtungen, im Sport. Aber müsste nicht auch noch mehr auf Eltern- oder Erwachsenenseite viel mehr passieren?
Viel mehr. Ja. Das ist genau das Thema. Herr Braun. Also die Sache ist tatsächlich, dass wir, die alle schon so lange Präventionsarbeit machen, das sind die Lichtblicke und das sind die Hoffnungsfunken, dass wir inzwischen Eltern vor uns sitzen haben, die tatsächlich sagen, ich kenne das Lied, ich habe das in meiner Kindheit gesungen. Ja, und die sind so in dem Alter, 25, 30 oder was weiß ich, bei der theaterpädagogischen Werkstatt. Ja, ich weiß ja noch, was das für ein Lied war oder die Szene sogar, die gespielt worden ist. Ja, deswegen machen wir ja Musik und auch Theater, weil wir einfach wissen, das verankert. Ja, und das kann man tatsächlich auch schon erleben. Also wir haben inzwischen immer mal wieder Eltern, die kommen und die sagen, das habe ich schon in meiner Kindheit gelernt. Und das, natürlich stimmt uns das total hoffnungsvoll. Aber es sind natürlich viel zu wenige. Also so in die Größe gedacht, in die Weite gedacht, ja. Und deswegen, wir fänden das wunderbar, wenn es einfach ganz viele sogenannte Mutzentren gäbe, die Eltern Mut zur Erziehung machen. Und zwar positiv, ja. Nicht an den Fehlern orientiert und an der ganzen Problematik, sondern befähigen zur Erziehung. Erziehung darf Spaß machen, darf Freude machen. Ist immer auch mal schwierig, ja. Aber wirklich auch mit dieser Kraft, ja, wie geht das, Kinder in ihrer Persönlichkeitsstärkung zu begleiten? Und so, ob das jetzt Elternschule heißt oder irgendwie anders, aber da müsste es viel mehr Angebote geben. Aber auch für die pädagogischen Fachkräfte. Die sind einfach überfordert oft damit, mit den Themen.
Ja, und es ist einfach immer noch kein Bestandteil in der Ausbildung. Ne? Das ist auch bei Erziehern in hier, was weiß ich, Schule, Lehramt. Es ist kein Thema. Und solange das der Fall ist, ist da kein,
kein substanzieller Fortschritt.
Ja, genau. Ja,
genau.
Das ist, wenn, solange es nicht in den Alltag mit eingebunden wird.
Sprechen Sie einen ganz wichtigen Aspekt an. Da kann ich sagen, wir bilden jetzt mit unserer Stiftung, setzen wir jetzt seit vielen Jahren die Ausstellung echt klasse in Nordrhein-Westfalen unter anderem um. Weit über 40.000 Kinder jetzt in den letzten 7-8 Jahren erreicht. Und zusätzlich haben wir seit 4 Jahren ein Fortbildungsprogramm mit dieser Ausstellung aufgesetzt mit den Universitäten Duisburg und Essen. Da werden jedes Jahr 800 angehende Lehrer, Lehrerinnen eintägig von den vor Ort 10 Fachberatungsstellen, mit denen wir zusammenarbeiten, die teilen sich das auf, fortgebildet zur Thematik. Wir haben eine Umfrage gemacht. Wie viel von den Themen kennt ihr? Ist es Bestandteil eurer Ausbildung? Und so ein bisschen auch den Wissensstand abgefragt. Und ich mach's kurz. Es war erschreckend. Mhm. 75% hatten quasi mit dem Thema überhaupt noch nichts zu tun. Ja. Aber umgekehrt war für uns noch erschreckender, dass alle danach dürsten. Ja. Mhm. Und alle dieses Thema auf der Agenda haben, wissen, sie müssen sich drum kümmern, es wird auf sie zukommen in der Alltagspraxis, aber von politischer Seite einfach nicht der Wille da ist und natürlich auch das Geld, zu sagen, wir verankern das im Curriculum fest. Mhm. Und das ist, also man weiß alles. Man weiß zur Thematik alles, richtig. Man weiß, was man tun muss, aber man tut es nicht. Also genau. Das ist so wie die drei Affen. Ja. Einfach Augen zu, Ohren zu, Mund zu. Ich habe auch überhaupt keine Lust mehr, Briefe zu schreiben an die Politik, weil ich genau weiß, in der Sache haben wir mehrere Briefe geschrieben, ich sage das ganz offen, und diese Standardabsagen, die Zeit kann man sich sparen, diese Briefe zu schreiben, das ist einfach erschreckend. Und aber trotzdem, um die Kurve wieder zu kriegen, ist es natürlich wichtig, es zu tun. Deswegen tun es wir auch und organisieren es selbst und warten nicht, bis die Politik ausschläft. Mhm. Und genau so machen Sie es ja auch.
So ist es.
Nämlich voran und positiv und versuchen, so gut wie möglich und so viel wie möglich Kinder zu erreichen. Das finde ich toll. Ja, Sie hatten es angesprochen, Frau Blattmann, das Thema Musik, mit Musik Kindern stärken. Aber es ist ja nicht nur die Musik, aber trotzdem, die Musik ist ja schon ein Kern auch ihrer Arbeit. Und was kann Musik transportieren und was bewirkt Musik? Ja?
Es ist einfach so, dass man mit Musik ja einfach die Emotionen erreicht. Ja? Und das ist eigentlich das Wichtigste, was in Bewegung kommen kann, auch für eine Veränderung. Und wenn dann die Musik einfach noch durch Bewegungen, und wir machen ja gerne auch einfach Ohrwürmer, ja, so dass einfach auch ausdrückt und man damit bestimmte Botschaften vermitteln kann, dann merken wir einfach einen großen Effekt. Also Karin ist ja Musikpädagogin, du kannst sicherlich auch einfach dazu einfach nochmal sowas sagen, was es heißt, ja, wie wichtig das einfach Musik ist.
Durch Musik, also wenn ich das Optimale ist, wenn ich irgendwelche Inhalte vermitteln will, wenn ich die mit Musik und mit Bewegung vermittle, ne, dann spüre ich es körperlich, ne, es sind rechte, linke Gehirnhälfte werden aktiviert und mit nichts erreiche ich das so sehr wie mit Musik. Weil, ne, wenn ich Musik höre, wenn ich Musik mache, dann bin ich auch gleichzeitig in Bewegung. Und das ist das Optimale, wenn wir, was weiß ich, ne, der Kinderschutzrap, der ist, wenn wir den in Kindergärten machen und kommen dann später in Grundschulen, weiterführende Schulen und erleben ja auch dann immer wieder die gleichen Menschen, die ja einfach dann gewachsen sind und erleben dann, wenn sie uns sehen, dass sie diese Bewegung machen des Kinderschutzraps und dass sie es einfach verinnerlicht haben und in Situationen, wenn sie in irgendeiner Bedrängnis sind, Schulhof, was weiß ich, angegriffen werden und sagen, stopp, mein Körper gehört mir. Und da muss man dann nicht mehr überlegen. Das ist ja der Vorteil von Musik. Na? Das heißt, das geht ja direkt ins Unterbewusstsein. Das ist ja das Fantastische, neben vielen anderen Dingen natürlich.
Und es öffnet die Herzen, gell? Das merken wir immer wieder. Es ist einfach ein Schlüssel, auch bei den Erwachsenenveranstaltungen. Wir machen das ja immer. Wir stellen die Programme vor, wir singen mit den Erwachsenen. Wir haben Bewegungsanteile drin, wir haben Körperwahrnehmungsanteile drin. Und das ist, was das macht, dem Thema die Türe auf. Ja, die Erwachsenen kommen ja ganz häufig und sitzen vor uns und denken, oh Gott, und was kommt jetzt? Und jetzt wird's ganz schwer. Mhm. Und Musik schafft sowas. Und Geschichten. Mhm. Und natürlich auch Rollenspiele, ja. Also so diese ganzen kreativen Elemente halt einfach. Deswegen sind sie ja auch so wichtig, ja.
Ja, und Musik bringt aber auch gerade bei Erwachsenen bringt einfach eine Leichtigkeit mit rein. Mhm. Ne? Selbst wenn ich, Wie manche Kinder sagen, Mensch, das ist aber eine schwere Musik, ne? Wenn sie dann eben, was weiß ich, dann, ne, dass sie einfach ihre Gefühle darüber ausdrücken, wenn wir eben halt zu Gefühlen arbeiten. Und das Akkordeon spielt dann einfach. Lassen das Akkordeon leben, oder ich lasse das Akkordeon leben. Und dann kommen Kinder, das Akkordeon, hoppla, das Akkordeon ist traurig. Und dann sagen sie, oh, das Akkordeon ist traurig. Und dann kommen sie und streicheln das Instrument. Ne? Die nehmen mich gar nicht mehr wahr, sondern dieses Instrument ist einfach so real, so als personifiziert. Ne? Was will man da mehr? Und wenn es dann wieder gute Laune hat, dann ist auch, es ist toll, man strahlt, es ist toll. Und bei den Erwachsenen funktioniert es ja genauso. Wenn wir Filme sehen, und stellen den Ton ab, dann kann der spannendste Film, der, was weiß ich, Krimi oder keine Ahnung, alles Mögliche, kann dann ein schöner Film sein, hat aber bei weitem nicht diese Emotionalität, wie wenn ich den Ton dann anstelle. Ne? Dass wenn ich die Musik habe, das ist so.
Absolut, ja, das stimmt. Ich glaube, der schönste Liebesfilm taucht nichts ohne die richtige Musik.
Richtig,
das
genau.
ist schon wahr.
Genau.
Mhm. Ja. Mhm. Wir haben ja, ich bin gar nicht so viel, aber das passt so schön. Musik kann ja auch in der Therapie
richtig.
Eine ganz große Rolle spielen. Mhm. Ich werde nie vergessen, wie in unserer Musiktherapie für missbrauchte Mädchen, die wir mit Wildwasser in Karlsruhe vor vielen Jahren eingerichtet haben, ein Mädchen, was in Therapie war und wochenlang einfach nicht erzählen konnte, was ihm passiert wurde, irgendwann die eigene Geschichte gesungen hat.
Mhm.
Also das war für mich, wo man mir das berichtet hat, ein unglaubliches Ergebnis einer Musiktherapie. Und umso wichtiger natürlich auch die breite Masse in der Prävention eben mit Musik zu erreichen. Das finde ich toll. Und ich glaube, dass es auch deshalb auch ihre Lieder und natürlich auch breit in ganz vielen Präventionsprogrammen stattfinden.
Mhm.
Und was ist, da ist ja, glaube ich, früher Konkurrenzdenken gab es ja auch in der Fachberatungswelt. Aber ich glaube, das ist auch nicht mehr so. Wie würden Sie das einschätzen? Also gerade, wenn ich mitkriege, ja, Ihre Musik ist eigentlich in ganz vielen Präventionsprogrammen, wird es einfach genutzt. Eben wir haben sie ja auch in der starken Kinderkiste. Mein erstes Haus war mal missbraucht, das Buch von Ihnen, Zuckermaus haben wir drin, in mir wohnt die Sonne, wohnt eine Sonne. Also das wertet auf und ich glaube, das ist so wichtig in unserem Bereich, dass man die guten Dinge einfach kombiniert und daraus optimale Präventionsarbeit macht.
Ja? Richtig.
Wie ist da so Ihre Erfahrung?
Also es wird, also einmal noch so eben gerade so das Therapeutische, das wollte ich einfach gerade noch sagen, es wird tatsächlich auch natürlich viel in der Prävention eingesetzt, aber auch von vielen Kinder- und JugendpsychotherapeutInnen werden die Geschichten und Lieder auch eingesetzt, weil sie einfach so eine heilende Wirkung haben. Ja, das kriegen wir immer wieder so als Rückmeldung. Und das mit der Konkurrenz, das hat sich, finde ich, doch sehr zugunsten eines gemeinsamen Kinderschutzes, sag ich es mal so, entwickelt. Ja, also natürlich gibt's die immer und es ist trotzdem auch viel auf dem Markt und deswegen sind wir froh, dass wir so unter dem Dach der DGFBI auch einen guten Maßstab haben, den wir auch nehmen als Qualitätskriterien. Wie sieht einfach sinnvolle, hilfreiche, gelingende Prävention auch aus? Da finde ich, ist es schon wichtig, einfach auch Qualitätskriterien zu haben und das macht dann auch den Unterschied. Ja, so möchte ich es mal sagen.
Würden Sie sagen, es ist zu viel, auch immer noch, vielleicht auch schlechte Prävention, ohne natürlich jetzt Beispiele zu nennen, das wollen wir nicht, macht auch keinen Sinn, aber viel unterwegs, wo auch, sag ich mal, noch so, ja, könnte eigentlich selbst schon eine Antwort dazu geben,
ja.
Aber das einfach auch noch mit alten Begrifflichkeiten gearbeitet wird und nicht State of the Art und ist das noch zu viel, was da unterwegs ist?
An manchen Stellen wahrscheinlich schon, weil es natürlich auch für viele Leute immer wieder neu ist und wenn Menschen sich für Prävention interessieren, dann kommt immer darauf an, mit welchem Blickwinkel tun sie das. Ja, es gibt einfach Präventionsangebote, die stellen zum Beispiel das Nein-Sagen so massiv in den Vordergrund, dass die Krux daran ist, dass es leicht passieren kann, dass Kinder sich schuldig fühlen, weil sie nicht Nein sagen konnten. Ja, also das ist jetzt nur ein Beispiel. Und Organisationen oder Bewegungen, die ganz stark nur mit diesem Aspekt arbeiten und nicht mit allen Aspekten von Prävention, wie wir sie aus den Präventionsbausteinen kennen, ja, die sind zwar oft sehr populistisch, aber die Gefahr für die Kinder liegt einfach darin, dass sie schlussendlich alleine gelassen sind. Weil es kann nicht sein, dass Kinder Verantwortung dafür tragen, ob jetzt Prävention gelingt oder nicht. Das sind wir Erwachsene. Ja,
ja, sehe ich ganz genauso. Ja, das ist eben, die Kinder haben keine Schuld. Sie haben die Chance und die Möglichkeit, Und sie bekommen die Resilienzfaktoren vermittelt, ja, um vielleicht in einer Situation besser anders zum Selbstschutz reagieren zu können. Aber eben wenn's dann doch, um jetzt mal ganz bewusst ein Klischee zu bedienen, der 2-Meter-Mann ist, der seinen Willen durchsetzen will, dann hat ein Kind keine Chance. Mhm. Da kann es noch so die Hand nach vorne strecken, ja, und Nein sagen. Es wird nicht funktionieren. Mhm. Und dann ist es natürlich wichtig, das Kind eben dann nicht noch in die Hände des Täters im Sinne der Schuldstrategie auf das Kind zu übertragen, eben noch befördert wird. Da haben Sie völlig recht, das ist richtig so. Na, was steht denn aktuell so an? Ich habe gehört oder auch gelesen vielmehr, habe dann gedacht, aha, was machen jetzt, was macht das Mutzentrum jetzt mit Bibi und Tina, habe ich gedacht, aber dann habe ich weitergelesen. Und dann war es Bibi und die Sache mit der Unterhose. Um was geht's denn bei diesem Stück? Erzählen Sie mal.
Magst du mal erzählen? Es geht um sogenannte Doktorspiele, was ja ein großes Thema in den Kitas ist. Und unter den Eltern für ein großes Aufregerthema ist, ne? Und großes mit Angst, mit Sorge belegt ist. Genau, und weil wir immer wieder angefragt wurden, haben wir dann, ich muss gerade überlegen,
war das auch schon 5 Jahre her, glaube ich,
haben wir dann gedacht, okay, doch, jetzt machen wir ein Stück dazu. Und genau, und das ist ein Stück, ein Hörspiel, ein musikalisches Erzähltheater, in dem die Protagonisten Kuscheltiere sind. Also allen voran ist dann Bibi, ist ein Biber. Und seine Gefährten sind Opa Bär und dann gibt's Eisbär Fluffel und die Katze Minky und Pinky ist eine kleine rosa Bärin. Und die leben im Kinderzimmer von Lisa und jede Nacht erwachen die zum Leben. Wenn alles schläft, dann erwachen die und spielen und verlustieren sich. Und eines Nachts ist es dann auf einmal so, dass alle anderen Tiere gucken den Bibi an und sagen, was hast du denn da? Du hast ja eine Unterhose an, was soll das denn? Kuscheltiere haben doch gar keine Unterhosen an. Ne? Warum hast du nur so? Ja, sagt er, also Lisa hätte sie immer angezogen. Ohne diese Unterhose dürfte das Unterhosen, guck mal, Spiel nicht mitspielen. Mhm. Und aber was das jetzt, aber was ist da drin? Ja, weiß ja auch nicht, ne? Also keine Ahnung. Und dann wollen alle natürlich bei ihm in die Unterhose gucken. Erst lachen sie ihn aus, dann wollen sie bei ihm in die Unterhose gucken. Das ist ihm aber zu nah, das will er eigentlich nicht. Dann entsteht natürlich ein großer Streit. Opa Bär ist der Schlichter und sagt Stopp. Also da, wenn jemand Nein sagt, dann müsst ihr das respektieren. Und Bibi entscheidet alleine über seinen Körper und dann gibt es eben halt die dementsprechenden Regeln. Dann muss ich jetzt gerade...
Gibt es noch ein paar Geschichten dazwischen?
Dann gibt es noch ein paar Erlebnisgeschichten. Wie sind die Kuscheltiere überhaupt da hingekommen?
Genau.
Und dann ist irgendwann die Nacht zu Ende, kurz bevor sie zu Ende ist, kurz bevor Lisa wach wird, sagt Bibi, aber ja, wollt ihr denn jetzt eigentlich noch in meine Unterhose gucken? Ne? Weil es waren viele andere Themen da, Streitthemen, Gott weiß was. Und dann gucken sie in die Unterhose und stellen fest, hey, da ist ja gar nichts drin. Da sieht man ja gar nichts. Ne? Und und dann wird Lisa wieder wach und dann ist die Geschichte zu Ende. Also das ist so im Groben die Geschichte und es wird natürlich viel mit den Kindern geplaudert. Es gibt viele Lieder.
Mit ganz klaren Botschaften, die Regeln werden vermittelt. Aber auch einfach so dieser Grundsatz, neugierig sein ist erlaubt, sogar erwünscht. Ja? Mhm. Aber weh machen und ärgern nicht. Ja, so in diesem Unterschied. Und das ist so eigentlich auch die Marschrichtung. Das ist ja so ein Thema, Umgang mit kindlicher Sexualität und eben sogenannten Doktorspielen, so genannt deswegen, weil Kinder oft Doktor spielen, so wie sie Polizei spielen oder Feuerwehr spielen. Und da ist überhaupt nicht irgendwie ein körperliches oder sexuelles Interesse daran. Und auf der anderen Seite machen sie Experimentierspiele, die ganz klar einfach die Neugierde befriedigen, weil sie sind einfach neugierig und probieren aus und sind dabei spontan und lustbetont und so wie halt kindliche Sexualität ist, auch egozentrisch. Ja? Mhm. Und das ist ja gerade so die Schnittstelle von diesem einfach auf der einen Seite neugierig sein und auf der anderen Seite auch zu lernen, aha, da gibt's Grenzen und da sind Regeln auch sinnvoll. Und es ist praktisch die Schnittstelle von der sexuellen Bildung zur Prävention. Ja. Mhm. Und das ist so was, wo wir merken, das spricht die Eltern sehr an, ist hilfreich für das, was sie erleben. Wir hören natürlich unglaublich viele Geschichten. Und es ist aber auch sehr hilfreich für die Teams. Wir machen im Moment ja alles per Zoom. Also sowas, wir machen Fortbildungen, Online-Fortbildungen, viel auch zu Bibi-Team-Fortbildungen, auch Elternabende, Online-Elternabende, die interessanterweise sehr gut besucht werden. Da merkt man einfach, das ist ein Thema, das holt die im Kindergarten sowohl die Eltern ab als auch das pädagogische Personal. Und die Kinder sowieso, die finden das immer spannend.
Hm. Ja, ich glaube, das ist vor allem auch auf der Fachkräfteebene ja immer auch eine Herausforderung, mit dem Thema dann umzugehen und auch eine gewisse Unsicherheit. Und von daher dann von außen eben genau dieses Thema auf die Weise spielerisch leicht zu vermitteln, das hilft natürlich enorm. Das ist einfach, ja, das ist sinnvoll. Also nicht nur eben für die Kinder. Ich glaube, da ist es am leichtesten, die zu begeistern. Sondern es geht darum, die Ängste und Sorgen und zur Thematik sowohl auf Eltern als auch natürlich auf Erzieherinnenseite zu nehmen. Aber was würde ich für einen Fehler machen, wenn wir jetzt nicht zumindest mal in ein Stück reinhören, wenn ich mit Ihnen beiden schon spreche? Es geht ja gar nicht. Also, können wir mal kurz reinhören in Bibi und die Sache mit der Unterhose? Welches Stück hören wir denn da jetzt genau?
Da hören wir das Lied Schiefgegangen.
Weil ja alle Spiele, auch die Doktorspiele.
Genau. Also für die Kinder ist das ja eigentlich nicht so ein großes Problem, wenn ein Spiel schief geht. Ne? Und was weiß ich, jemand will in dem Fall wie bei Bibi, will in die Unterhose reingucken und der andere will das nicht und es entsteht ein Streit. Ist das genau so ein schiefgegangenes Spiel wie jedes andere Spiel auch? Ich will auf der Schaukel sitzen. Ne? Und und das ist das Schiefgegangene.
Hören wir mal kurz rein.
Schief gegangen, einer heult, der andere schreit. Du hast angefangen, schon gibt es nur Streit. Erst noch hat es Spaß gemacht, einer kichert, einer lacht. Doch dann ist es umgekippt und wir sind ganz ausgedacht. Soll es nun weitergehen, Augen funkeln voller Wut. Ich hab deine Faust gesehen, wie wird alles wieder gut?
Ja, schön, toll. Ja, das braucht's einfach. Ich glaube, da kann man noch so viel reden, wenn dann Musik läuft, dann geht's einfach schneller, die Kinder machen mit. Das finde ich total schön.
Und für die Kinder ist es einfacher. Für die Kinder ist es ganz, ganz klar, das ist nicht okay. Das müssen wir ändern. Das wollen wir so nicht. Und das mit den Kuscheln.
Hat sich denn bei den Kindern was verändert? Also die wachsen ja heute auf mit Handy und Internetzugang. Das würde mich schon nochmal interessieren. Ich meine, die Lieder mit Gitarre und die haben eine gewisse, was Traditionelles. Natürlich den Kinderschutz-Rap, den wir auf jeden Fall heute auch noch mal kurz hören. Rap ist ja schon mal genau der richtige Begriff, aber ist da das Hörverhalten anders geworden oder vielmehr ab wann beginnt es, dass die Kinder dann sagen, naja, also jetzt ist es nichts mehr so für mich? Gibt es da irgendwie Veränderungen in den letzten Jahren?
Rein musikalisch jetzt, Herr Braun.
Ja,
also auch, eben genau, weil ich
ne, ob die sagen, boah, das ist ja nicht cool oder so irgendwie, ne, ganz provokant, ja, weil ja. Die einfach so überfüllt werden von Medienkonsum und selbst dann auch ihre iPhones haben und vielleicht einen Streamingdienst Musik schon früh hören und so weiter. Mhm.
Ja. Also im Kindergarten ist das noch nicht, das ist in der Grundschule fängt das an. Mhm. Da will man einfach cool sein und da muss man sich natürlich auf dem Schulhof bewähren und muss man schon ein bestimmtes Standing haben. Und da ändert sich das. Da kämen wir mit Bibi und mit diesen Geschichten, mit diesen Liedern kämen wir da nicht wirklich weit. Aber auf der anderen Seite ist es ist ein ganz großer Unterschied, ob ich das einfach so, sagen wir mal, einspiele oder ob wir präsent sind. Also bei den Kindern jetzt. Mhm. Na? Ob wir präsent sind. Das ist
ja. Ja, ich glaube auch, dass es ich wollte so auch ein bisschen mal so raushören aus der Praxis. Man denkt ja auch immer vielleicht, also man muss mehr bieten, größer, schneller, weiter. Und das finde ich ja beruhigend letztlich, wenn Sie sagen, ja, im Endeffekt ist es bei Kindern im Kita-Alter, vielleicht auch noch in der frühen Grundschule. Da funktionieren die ganz basalen Themen und damit kann man noch was bewirken. Also ich finde es erfrischend, toll, gut, dass das so ist. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich dann auch immer so die Angst, naja, ist das zu viel für Kinder und wie kann man überhaupt noch sinnvolle Reize setzen, damit auch Prävention im positiven Sinne gelingt.
Ja, ja. Aber was ich immer wieder, was wir beide feststellen, ist, die Lieder von uns, die haben ja alle, die transportieren ja tatsächlich alle auch Botschaften, die sich an die Persönlichkeit des Kindes richten. Ja, die haben jetzt keinen pädagogischen Zeigefinger, ja, aber die Botschaften, die kommen schon rüber. Du bist gemeint, dich gibt's nur einmal. Deine Gefühle sind richtig, deine Grenzen sind wichtig, ja. Und da fühlen, das ist tatsächlich so was Basales, da fühlen sich Kinder abgeholt, auch noch in der vierten Klasse durchaus, wo wir manchmal staunen, wo sie eben dann zum Beispiel das Sonnenlied mitsingen, mit Überzeugung, mit Bewegungen und alles. Und es gar nicht mehr um cool sein geht, sondern gespürt wird, oh, es tut mir gut. Ja, also sowas.
Aber es braucht ein geschütztes Umfeld.
Ja, es braucht ein geschütztes Umfeld.
Das heißt, wenn, das ist ein Unterschied, ob wir jetzt in einer Klasse sind, eine Grundschule, sag ich mal, vierte Klasse, wir sind jetzt in der Klasse und jetzt tauchen diese Mädchen und Jungen mit uns in diese Welt ein, in diese Gefühlswelten, in diese Problematiken. Und da sind sie, können sie auch ganz sie selbst sein. Das ist was vollkommen anderes, als wenn die in der Pause auf dem Schulhof, da muss man sich eben halt ganz anders bewähren. Ne? Das ist, das sind zwei verschiedene Welten. Und wenn wir es jetzt schaffen, den Kindern so viel Stärke mitzugeben, dass sie das in ihren anderen Umfeldern mit integrieren können, als Hilfsmittel, dann ist das super. Das ist ja eigentlich das Ziel. Mhm. Und das funktioniert ja auch.
Ja.
Nicht zu 100%, was funktioniert zu 100%?
Ja.
Nix, ne? Und aber
ja. Doch. Was ich noch sagen wollte, gerade so zum Thema Veränderung, ja, und Musik und Streamen, andere Musik, Hörgewohnheiten. Und interessanterweise hat sich durch diese ganze Medienvielfalt, die natürlich auch Kindergartenkinder schon mitkriegen, jetzt gerade noch mal den Bogen hier zu den sogenannten Doktorspielen, da hat sich in den Experimentierspielen tatsächlich was verändert. Also wir sehen zum Beispiel mehr oder hören auch von Situationen, wo Kinder dann neugierig sind miteinander und der Penis soll in den Mund genommen werden oder sollen orale Geschichten ausgeführt werden, ja, leck mal meine Muschi, ja, du musst meine Muschi lecken oder solche Sachen oder den Penis in den Mund nehmen oder Zungenkuss und solche Sachen, also die eindeutig auch der Erwachsenensexualität zugeordnet werden, ja, und das macht's da natürlich auch einfach auch schwierig und da ist uns ja dann auch immer wichtig, dass Kinder durchaus einen Unterschied mitkriegen, ja. Also und da, dass es da auch eine Grenze gibt, dass Kinder auch hören, nee, das ist ein Spiel für Erwachsene. Es gibt Dinge, die machen Erwachsene. Dazu gehört zum Beispiel Alkohol trinken oder so. Ist auch noch nichts für Kinder. Ja, also diese Grenze, glaube ich, die ist inzwischen schon notwendig, weil Kinder einfach total viel sehen. Also das merken wir immer wieder über die Smartphones von ihren älteren Geschwistern oder im Freundeskreis. Sie sind oft auch überfordert mit den Bilderfluten. Ja, zeigen sie dann den kleineren Geschwistern und gucken denen in die Augen, die dann ganz komisch aussehen. Ja, und das ist glaube ich schon wirklich was sich auch verändert hat. Das wollte ich einfach dazu noch sagen. Das stellen wir fest. Das ist in den letzten 10 Jahren passiert.
Ja, das sind ist durch diese Medien, ne? Das heißt durch überall, es gibt ja nie, selbst im öffentlich-rechtlichen Fernsehen werden ja zu Kinderzeiten laufen ja teilweise merkwürdige Geschichten, ne? Und das können die Kinder ja überhaupt nicht, das konnten sie zu keinem Zeitpunkt verarbeiten, ne? Aber es ist eben halt viel konzentrierter und aber nichtsdestotrotz ist sind die Möglichkeiten, die wir jetzt mit, jetzt einfach, um bei den Liedern zu bleiben, mit den Liedern, ne, die Möglichkeiten, dass wir an die Kinder rankommen sozusagen, ne, das ist einfach, das bleibt. Das bleibt so mit diesen Liedern, das funktioniert einfach.
Vielleicht ist es sogar ja auch eine Chance, Dinge auszugleichen. Die ja eben, ne, nicht, vielleicht auch zu Hause nicht aufgefangen werden, was dann mal schnell flimmert und wo dann die Eltern auch mal schnell rennen und die Hand vor die Augen halten oder wie auch immer. Das kennt man ja. Bei verantwortlichen Eltern bieten solche Situationen ja eigentlich auch eine tolle Chance, ins Gespräch zu kommen, sage ich jetzt mal, wenn es jetzt nicht ganz schlimme Dinge sind. Aber das muss man dann erstmal richtig machen und auch können. Ne? Also von daher ist es natürlich wichtig und kann die Musik und können die Lieder da auch, glaube ich, ganz, ganz viel auffangen. Ja, ich glaube, wir könnten noch Stunden erzählen, aber und noch ganz viele Themen aufmachen. Zwei Sachen interessieren mich noch. Auf jeden Fall würde ich wahnsinnig gerne auch nochmal in den Renner sozusagen bei den Kindern reinhören, nämlich den Kinderschutz-Rap. Dann würde ich aber zuerst noch mal wissen, was es denn mit Fritzi Friedlich auf sich hat. Der ist nämlich sozusagen der Dritte im Bunde beim Mutzentrum.
Ein Hund, ja. Genau.
Ein Hund, ja.
Oder? Zwei Frauen, ein Hund. Genau. Wenn wir in Einrichtungen kommen und Kinder, und dann ist es ja oftmals so, die Eltern sind dann ganz gespannt und fragen dann, na, und was war's? War denn was Neues? Und war irgendwas Besonderes? Und dann sind die Kinder ja manchmal nicht so plauderfreudig und dann sagen sie, ja doch, heute war ein Hund da. Ne? Und wir fallen da gar nicht auf. Ne? Eigentlich war nur der Hund da, da waren auch noch zwei Frauen mit dabei, aber. Und ja, Fritzi Friedlich ist ein kleiner Hund, ein Dandy Dinman, das ist eine etwas besondere Rasse hier, gibt es nicht so viele von. Das ist unser Türöffner, sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen. Das ist einfach so. Der Fritzi ist ein Präventionshund, der nach dem Lustprinzip lebt. Und er hört meistens, also wir bemühen uns, dass er das funktioniert eigentlich ganz gut, aber es geht ja darum, das, was wir den Kindern vermitteln, beispielsweise, du darfst Nein sagen, alles, was deinen Körper betrifft. Wenn dich jemand anfassen will und du willst das nicht, dann, oder will dir einen Kuss geben, du willst das nicht, dann darfst du Nein sagen. So, dann sagst du Stopp. Das ist ja nicht immer so einfach für Kinder. Und erst recht natürlich auch nicht, die Information hat ja zwei Seiten. Ich darf Stopp sagen, aber ich muss auch das Stopp von jemand anderem aushalten. Und das ist ja für manche besonders schwierig. Mhm. Und das kann man an Fritzi wunderbar üben. Weil der einfach, der wird gerne gestreichelt, aber nur, wenn er Lust hat. Und der hat manchmal auch keine Lust.
Ja.
Und dann üben wir das mit den Kindern. Beziehungsweise, die Kinder wollen den Fritzi streicheln, als Beispiel jetzt. Und dann lässt er das auch zu.
Findet es auch toll, genießt es auch.
Also, und dann aus irgendeinem Grund hat Fritzi dann vielleicht dann irgendwann mal keine Lust mehr. Dann steht er einfach auf und dreht sich erstmal um. So, das ist erste Sprache. Na, ich gehe aus dieser Gefahrenzone raus. Mhm. So, und dann ist natürlich Kinder, ja, was ist denn Kind? Was zeigt euch der Fritzi? Oh, er will nicht mehr gestreichelt werden. Mhm. Aber ich will ihn doch streicheln. Ja, aber was zeigt er dir? Ja, und das auszuhalten, das ist, wenn Kinder das an Hunden üben, wesentlich einfacher, als wenn sie das an einem Kind üben. Ne? Dann ist, ja.
Ja.
Richtig,
oder nur
genau.
In der Theorie halt.
Genauso ist das, wenn wir Fortbildung machen mit Erwachsenen oder Elternabende. Dann normalerweise, der Fritzi hat so ein kleines Häuschen, dann schläft er da drin. Und dann aber manchmal, dann guckt er sich das da an und dann checken wir vorher ab, ob der auch rumlaufen darf. Und da ist es ja oftmals so, dass das so eine Barriere ist, so sind ja so unsichtbare Wände vorhanden. Und der Fritzi, der ist einfach da und verbreitet so eine gute Stimmung, eine Entspannung, dass die Menschen sich entspannen können. Abgesehen davon, dass er ein total gutes Gespür dafür hat.
Auch in Fördereinrichtungen.
Da
merken wir das ganz
Wenn Menschen
viel.
Betroffen sind, ne, da hat er ein unglaubliches Gespür für. Also das ist ganz erstaunlich.
Und wir haben es einmal erlebt, das war ein ganz berührendes Erlebnis. Ja. War aber nicht mit Fritzi, sondern mit seiner Vorgängerin, mit Frieda Friedlich. Die haben wir auch lange gehabt. Ja. Und da waren wir in der Klasse und wir haben da immer so ein Einsteigerrollenspiel über Gefühle. Und da war dann eigentlich, es war eine integrative Grundschule und dann spielen die Kinder weiter. Also wir spielen bis zu einem bestimmten Punkt und dann spielen Kinder das Ende zum Beispiel oder eine Lösung. Und dann hat ein Mädchen den Finger gestreckt und alle anderen Kinder haben schon gesagt, braucht ihr nicht zu nehmen, die spricht nichts. Die spricht nie was, die sagt nie was.
Genau.
Ja, und die Lehrerin hat auch genickt. Und dann haben wir aber gefunden, doch, wenn sie will, dann wird's halt so gemacht, wird sie sich anders als mit Sprache äußern. Und sie stand da in Telefonhaltung, ja, und Frieda sitzt nebendran und dieses Mädchen beginnt zu sprechen. Und alle gucken und sagen, wir kennen gar nicht ihre Stimme.
Das Kind hatte schon 2 Jahre nicht gesprochen. Und weil Frieda war da und hat sich an sie geschmiegt und sie hat, es ging zuerst mal einfach der Kontakt über Frieda, dass sie die einfach gestreichelt hat. Und bei Fritzi ist das genauso jetzt, ne? Dass die dann einfach da sind. Und das ist ganz erstaunlich, was da passiert.
Ja, eine schönere Geschichte kann ich mir zum Schluss unseres Gesprächs gar nicht vorstellen. Da sieht man, was Emotionen am Ende auch bewirken können. Eben Musik und Tiere und wie wichtig es ist, das einfach einzusetzen. Ich finde es großartig, wie Sie das machen.
99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
Los geht's. 99 Sekunden für jeder oder 99 Sekunden zusammen?
Ja. Zusammen.
Also, soll ich anfangen? Ich mach ganz schnell. Also, was mein größter Wunsch ist, dass jetzt mal endlich die Kinderrechte und zwar gut und differenziert ins Grundgesetz reinkommen. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Dann einfach wirklich, dass es uns gelingt mit all diesen Kampagnen, all unseren Kräften, Kinderschutz multiprofessionell wirklich einfach auch aufzustellen und dass der ganze Kinderschutz Thema ist und auch die Prävention und auch die Sexualpädagogik in den Ausbildungslehrgängen und wir so einfach eine neue Form finden, wie wir Kinder früh auch durch die Installation wirklich von viel mehr frühen Hilfen und Elternschulen abholen können, begleiten können und ja.
Du. Für mich ist es ganz von ganz großer Bedeutung, dass Politik sich ändert, dass Politik das mehr auf dem Schirm hat, nicht mehr auf dem Schirm hat, sondern ein ganz großes Augenmerk hat. Und aber gleichzeitig darf man sich nicht darauf verlassen, dass Politik das macht, sondern wenn jeder Einzelne die Kinder auf dem Schirm hat, mit all ihren Rechten, dann, wenn das der Fall wäre, das wäre das Ziel, das wäre super. Da wäre ich sehr beglückt drüber.
Ja, super. Vielen herzlichen Dank, liebe Frau Derks, liebe Frau Blattmann und Grüße an Fritzi Friedlich. Und jetzt hören wir in den Kinderschutz-Rap rein.
Hand aufs Herz, mal hören, was es sagt. Denn meine Gefühle sind richtig und wichtig und deine Gefühle sind richtig und wichtig. Ich sag nein, lass das sein. Grenzen setzen, nicht verletzen. Ein gutes Geheimnis behalte ich für mich. Ein schlechtes Geheimnis sage ich weiter. Ich kann helfen und mir Hilfe holen, denn eines sag ich dir, mein Körper gehört mir.
Ja, das war jetzt der wirklich tolle Kinderschutz-Rap. Liebe Hörerinnen und Hörer unseres Kinderschutz-Podcasts, wir konnten hoffentlich einen ganz wertvollen oder mehrere wertvolle Einblicke in die ein oder andere Schublade geben. Und ich freue mich sehr, dass Sie das Mutzentrum kennengelernt haben. Wer mehr wissen will, unter mut-zentrum.de. Und mir bleibt nur noch am Ende zu sagen, danke, dass Sie hingehört haben.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Jerome Baun. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter kinderschutz-podcast.de.